herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Podcast Monday und da sind natürlich Mert und ich wieder für euch am Start und sprechen mit euch über die aktuellen Geschehnisse beim Bundesligaspieltag, dem 31. nämlich. Ja, und natürlich auch über so kleine Anekdoten aus der Fußballwelt. Das heißt, Paris Saint-Germain hat im Pokalfinale, da ging es heiß her. Heiß her, wie das Wetter in Hamburg hier die letzte Woche mehrt. Und natürlich auch ein bisschen in die Premier League schauen wir so rein und dann, ja, je nachdem, was Mert noch so besprechen möchte. Und deswegen, ich habe es jetzt schon gesagt, Mert ist auch heute wieder mit dabei. Er sitzt mir tatsächlich auch nicht gegenüber. Wir probieren gerade so ein räumliches Trennungsding. Mert, wie geht's dir denn heute? Sag doch mal Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Stefan, mir geht's wie immer eigentlich relativ gut. Das Wochenende war entspannt, du hast das Wetter angesprochen, die Sonne scheint, ich bin voller Energie und ich habe so viele Themen auf dem Tisch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das Wichtigste auch diese Woche, Stefan, wie geht's dir?
Ja, Mert, das ist eine schwierige Frage heute. Die Woche war turbulent, sagen wir es mal so. Und auch Oha. Die nächste Woche wird nicht viel ruhiger. Bei mir steht einiges an zur Zeit. Deswegen bin ich nicht mehr so energiegeladen wie du jetzt gerade. Bin ein bisschen ausgelaugt, aber will nicht jammern. Ja, mir geht's ja gut. Deswegen ist alles in Ordnung. Ich wurde gestern auch überrascht, das hast du gesehen, von meinem Freund aus Kanada. Schöne Grüße an der Stelle. Hallo Bill. ich weiß, du wirst die Folge hören. Deswegen natürlich schöne Grüße an dich. Du bist jetzt hier vor Ort. Und wir werden die Tage sicherlich auch nochmal mit Mert das ein oder andere Kügelchen Eis schlecken hier im Hamburger Sonnenschein. Also, Mert, lass uns direkt loslegen. Du hast gesagt, du hast viele Themen, da bin ich gespannt. Aber machen wir erstmal mit dem Bundesligaspieltag los. Freitags gab es das erste Spiel. FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Und Bayer Leverkusen, letzten Wochen ein bisschen verhalten, haben sich jetzt wieder in eine gute Ausgangslage gebracht mit dem 4:1 bei Augsburg.
Wieder gut drauf, die Jungs, um Volland und Havertz und Co. Wieder gut drauf, hat mich beeindruckt, wie die wieder gespielt haben. Der Trainereffekt bei Augsburg scheint ein bisschen verpufft zu sein, obwohl sie angefangen haben, ging direkt in Führung in der, lass mich schauen, ich weiß gar nicht, wie viele Minute, auf jeden Fall durch Danzo.
In der zwölften Minute
durch Danzos Kopfball fing sie stark an, aber dann hat Leverkusen kurz mal angezogen und war eine rassige Partie. Die ein oder andere strittige Szene war natürlich wieder mit dabei. Wenn ich da an Jonathan Tahrs Tor denke, wo er mit einem Zehnagel da im Abseits ist. Reicht am Ende 4:1 und dadurch sind sie wieder auf Platz 6 mit 51 Punkten. Das ist schon sehr gut.
Ja, man konnte so ein bisschen Nutznießer sein, denn Werder Bremen und auch Hoffenheim haben an diesem Spieltag Federn gelassen. Und deswegen kann Leverkusen Druck machen. Allerdings, auch Borussia Mönchengladbach habe ich natürlich vergessen, die haben natürlich auch wieder verloren. Weiß nicht, ob die keine Lust mehr haben oder was, ob die nächstes Jahr nicht international spielen wollen. Vielleicht unter der Woche keine Babysitter. Ich weiß es nicht, was da los ist. Ja, aber die Leverkusener stark wie eh und je. Man fragt sich, woher die Schwankungen kommen. Vielleicht, weil die Spieler noch so jung sind. Gilt es zu arbeiten in der nächsten Saison. Und jetzt mach mal bitte weiter, Mert, denn ich habe einen Frosch im Hals.
Machen wir weiter mit der nächsten Partie. Das ist nämlich Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Und so ein bisschen Entscheidungsspiel für Werder Bremen gewesen. Mussten gewinnen, um da wirklich nochmal eine Chance zu haben für die Euroleague. Und kam mit dem Druck nicht klar. Ging 4:1 unter da in Düsseldorf. Und vor Düsseldorf haben wir schon oft genug gewarnt. Anscheinend hören die Bremer nicht unseren Podcast. Das kann ich denen nur wärmstens ans Herz legen. Unter der Woche ja gegen Bayern schon verloren im DFB-Pokal. Und jetzt in Düsseldorf, also innerhalb einer Woche, die ganzen Euroleague-Träume zerstört. Und ich muss sagen, Düsseldorf wieder extrem stark, hat mich extrem beeindruckt. Vor allem das Tor von Karaman macht er überragend.
Ich wollte es gerade sagen, Mert. Da ist ja unser Tor der Woche. Kenan Karaman, super Sololauf.
Macht er ganz stark den Haken am Ende, ne?
Ja, also das hat den Hauch von Zlatan. Dann nochmal den Haken und dann legt er ihn mit links sicher rein. Also besser kannst du es nicht machen. Brutal von ihm gemacht, sehr gute Aktion. Werdet ihr dann auch nochmal bei Instagram sehen können. Mert hat auch schön letzte Woche das Tor von Lasse Schlüter, unser erstes Tor der Woche, präsentiert bei Instagram. Und das wird es auch diese Woche dann natürlich geben von Kenan Karaman. Ja, Hut ab, super Sololauf und auch mit einer starken Partie. Die Düsseldorfer sowieso haben die Bremer ja überrannt, wirkten teilweise überfordert, da obwohl sie in den letzten Wochen gut performt haben. Aber Florian Kohfeldt hat gesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel, die Jungs vom Kopf her ein Stück weit müde.
Ja, verständlich. Also vor allem nach dem Spiel gegen... Also okay, brauchst einen Husten.
Ja, Entschuldigung, ich weiß auch nicht. Das hängt hier im Hals, ey.
Also auch nach der Partie gegen Bayern ist das natürlich ein bisschen verständlich, glaube ich. Ja, für Werder auch im Großen und Ganzen eine gute Saison, aber das Ziel jetzt leider verfehlt. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass da nichts mehr geht, Europa League technisch. Aber das, was sie sich da aufgebaut haben um Kohfeldt, ist sehr interessant. Ich bin gespannt auf die nächste Saison mit Werder Bremen, wo sie da landen werden, wenn sie die Truppe so zusammenhalten, vor allem Max Kruse. Kann das wirklich sehr interessant werden. Und für Düsseldorf muss ich sagen, ey, echt, ziehe ich den Hut vor. Platz 10 mit 40 Punkten, wirklich habe ich so nicht erwartet.
Ja, Respekt und damit ja auch ganz klar der Klassenerhalt auch nochmal auf Nummer sicher punktetechnisch mit 40 Punkten. Und ja, völlig zu Recht auf Platz 10. Und wirklich, Friedhelm Funkel hat der Truppe da Leben eingehaucht. Nicht nur in der Aufstiegssaison, nein, dieses Jahr sehr stabil. Und man kann vielleicht auch festhalten, die Mitte in der Bundesliga ist stabiler geworden, denn es ist da alles sehr, sehr eng und Düsseldorf ja, schließt fast ja schon auf um den Kampf da in die Euroleague, also an die Mannschaften, die da drum kämpfen. Das ist dann doch schon sehr beachtlich. Ich bin gespannt, was im nächsten Jahr geht. Man sagt ja immer, das zweite Jahr ist das schwerere, Mert. Und da sind ja auch die Kölner schon mal ganz bitter aufgewacht. Das wird man in Düsseldorf natürlich gerne hören, aber man wünscht sich sicherlich für das zweite Jahr wieder so eine entspannte Saison wie in diesem Jahr.
Auf jeden Fall. Ja, machen wir direkt mal weiter mit der nächsten Partie. Das ist jetzt die Partie, Stefan, da freue ich mich auf deine Expertise jetzt drauf. Hannover 96 gegen Mainz 05 und ich kann meinen Augen kaum trauen, da steht eine 1 bei Hannover und die 0 bei Mainz. Was ist da denn los? Hannover 96 kann noch gewinnen.
Kann noch gewinnen und das kann ich dir auch ganz einfach sagen. Das ist nämlich ein Vor- und ein Nachname. Henrik Weiland. Ja, der Mann ist Hannovers einziger Spieler, der was kann.
Wer sonst, oder?
Wer sonst? Sein sechstes Saisontor knipst er natürlich, mustergültig. ja, also ich würde mich freuen, wenn der in der ersten Liga halten bleibt. Ist natürlich ein Sieg, der Hannover 96 jetzt den letzten Funken Hoffnung ja nochmal einblühen will oder für die Fans nochmal ganz schön. Aber da machen wir uns nichts vor mehr. Das spielt keine Rolle mehr. Aber wie gesagt, ich würde Henrik Weiland gerne weiter in der ersten Liga sehen. Glaube allerdings, dass er dann Hannover 96 im nächsten Jahr mit 20 Buden wieder probieren wird, in die erste Liga zu schießen. Ja, und viel mehr brauchen wir zu dem Spiel nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Zettel hast. Ich habe nur gehört, Thomas Doll, zweiter Erfolg jetzt unter ihm. Und er hat unter der Woche gesagt, wie Martin Kind über die Mannschaft spricht, ja, das gehört sich nicht und das passt nicht zusammen. Und Martin Kind hat daraufhin natürlich auch ein klares Bekenntnis zum Trainer verweigert. Kann ich auch verstehen. Also da wird es auch nicht weitergehen für Thomas Doll. Ja, also in Hannover, da muss man sicherlich einiges für den Umbruch tun. Oder wie siehst du das?
So, jetzt war deine Stimme ganz kurz weg. Ich habe dich kaum verstanden. Ich hoffe,
okay, dann, das ist nicht so. Wiederhole ich die Frage natürlich gerne nochmal, Mert. Hannover 96 muss einiges tun für den Umbruch.
Ja, die müssen ähnlich wie bei deinem Kleiderschrank alles auf links drehen, da neu aufstellen. Weiß nicht, wie es mit Thomas Doll da weitergeht. Ich hoffe, weiß nicht, irgendwie war der mir sympathisch, weiß nicht wieso, hat da immer ganz gute Interviews, finde ich, gebracht, also in den Situationen, die sie waren, hat er immer ganz gute Worte gefunden, ja, und spielerisch, ja, muss man sagen, gibt's wenig Hoffnung.
Warte mal, Thomas Doll hat gute Worte gefunden.
Ja, also entertainment-technisch, muss ich sagen. Der hat mich unterhalten, so wollte ich sagen. Der hat mich auf jeden Fall unterhalten. Der hat immer irgendwie coole Sprüche parat. Und deswegen...
Okay, mehr, das tut mir leid, das kann ich nicht so durchgehen lassen, da muss ich jetzt widersprechen. Also das ist eine bodenlose Frechheit. Seine Interviews sind die schlechtesten der ganzen Bundesliga. Da hören wir doch einer auf. Hören wir doch auf. Ja, der sagt 100-mal dasselbe. Ja, also der hat auch in der ersten Liga nichts verloren, tut mir leid, machen wir weiter, komm. Eintracht Frankfurt gegen, ja, die Dame aus Berlin. Sie können noch punkten. 0-0 in Frankfurt. Das ist natürlich ein kleiner Rückschlag für die Frankfurter. Allerdings ist die Champions League mit 3 Punkten Vorsprung auf die Verfolger doch noch greifbar.
Also, wenn man sich die Tabelle anschaut, muss man, glaube ich, sagen, Gladbach ist ja gar keine Gefahr mehr, so wie die Rückrunde sich gestaltet. Und die einzige Gefahr, die da noch ausgehen könnte, ist von Leverkusen. Aber Frankfurt ist stabil. Ich glaube, dass Frankfurt die Champions League eintüten wird. Und bei Hertha muss man sagen, da ist der Stecker gezogen, vor allem nach der Kundgabe hier um Dardai, dass das nicht mehr weitergeht. Sehe ich da jetzt auch nicht mehr viel Engagement zu sagen, dass man die Saison jetzt noch großartig irgendwie positiv gestalten möchte. 37 Punkte Platz 11. Mehr braucht man da zu der Hertha und zu Frankfurt, glaube ich, nicht sagen.
Doch, Glückwunsch zum Klassenerhalt, sagen wir natürlich. ja. Und wie du es gesagt hast, ich denke auch, die Frankfurter, die werden das eintüten in den nächsten Wochen. Die sind bärenstark. Die haben natürlich am letzten Spieltag nochmal Bayern. Also wenn Gladbach sich doch nochmal zusammenreißt oder Leverkusen eventuell, dann ist da vielleicht noch was möglich. Denn die Bayern müssen da, so wie es heute ja gelaufen ist, auf jeden Fall noch alles geben für die Meisterschaft. Deswegen könnte das noch heiß werden für die Frankfurter. Allerdings bin ich auch sehr gespannt auf die Euroleague gegen Chelsea. Da rechne ich mir dann doch noch mal ein bisschen eine Chance aus für eine deutsche Mannschaft, dass es da doch noch ein Finale gibt dieses Jahr. Machen wir weiter, oder?
Ja, das wäre auf jeden Fall überragend. Das Spiel werde ich mir auf jeden Fall geben. Ist vielversprechend.
Vielversprechend, gut gesagt, Mert. Und vielversprechend, natürlich, ja, die Saison der Leipziger. Vielversprechend für die nächste Saison. Ralf Rangnick hat es eingetütet. Die Champions League ist sicher in Leipzig. Und Christian Streich, der Trainer der Freiburger, hat gesagt, es ist ganz gut, dass da eine Mannschaft aus dem Osten in der Bundesliga so weit oben steht, denn es gibt genug Grenzen im Kopf immer noch. Und deswegen freut ihn das, dass eine Mannschaft aus dem Osten der Republik da so weit oben steht. Und das freut mich dann natürlich auch, so eine Aussage. Ja, schöne Grüße an Christian Streich. Ja, die Freiburger ja auch gesichert, denn die anderen Mannschaften sind ja unten noch viel, viel schlechter und deswegen tat das 2-1 bei RB, glaube ich, nicht so weh.
Glaube ich auch nicht. Werner und, wer war das, wer hat den zweiten Treffer gemacht? Forsberg natürlich. Werner und Forsberg tüten das Ganze ein, die Champions League ist sicher.
Forsberg, Mert, Forsberg, nicht Foss wie das Wasser, Forsberg. Da finden wir natürlich nur Preußenquelle. Keine Produktion an der Stelle.
Sehr gut, Marketing hast du drauf. Red Bull Salzburg, sage ich schon. Jo, jetzt bin ich komplett durcheinander. Red Bull Leipzig, so. Mit Timo Werner und Forsberg tüten das Ganze ein. Die Champions League ist nächste Saison gesichert. Respekt an Ralf Rangnick, muss ich sagen. Der ist ja bekannt für sein Expertenwissen und sein Professor-Dasein. Aber was er trotzdem da die Saison mit Leipzig auf die Beine gestellt hat, muss ich sagen, echt Respekt, weil zwischenzeitlich gab es auch Schwächephasen. Wenn ich da an Werner denke, der eine Phase lang gar nicht mehr getroffen hat, den hat er wieder ganz hingebogen. da weiß man ja auch nicht genau, wie es weitergeht. Seinen Vertrag, den er da angeboten gekriegt hat von Leipzig, hat er nicht unterschrieben und es sieht wohl so aus, dass er zu den Bayern geht und so oder so wird Werner dann wahrscheinlich Champions League spielen. Leipzig, auf jeden Fall Glückwunsch für die Champions League, freue ich mich auch drauf.
Ja, und Ralf Rangnick hat das auch gut hinbekommen, richtig, du hast angesprochen, Timo Werner wieder in die Spur gebracht, aber auch Josef Paulsen, für den lief es ja zu Saisonbeginn nicht so, allerdings jetzt im Saisonendspurt wirklich sehr, sehr stark. Ralf Rangnick hat auch gesagt, die Rückrunde, die war sensationell. Und das war es wirklich. Leipzig stärkste Rückrundenteam. Haben wirklich sehr, sehr gut performt und völlig zu Recht auch die Champions League eingetütet. Und das nach dem Debakel vorab in der Saison in der Quali, wo man so untergegangen ist, gegen schlechte Gegner, einfach nicht performt hat. Und ja auch so ein bisschen Probleme hatte im Kader. Augustin hat so ein bisschen Probleme gemacht. Der wird jetzt auch im Sommer soll er abgegeben werden. Das hat Ralf Rangnick wirklich sehr, sehr gut gemanagt. Und ich freue mich jetzt auf die neue Saison mit Julian Nagelsmann an der Seitenlinie in der Champions League. Wir wissen, da hat er schon gute Ergebnisse abgeliefert mit Hoffenheim, aber konnte noch nicht so richtig seinen Fußabdruck hinterlassen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Aber machen wir weiter, Mert. Und wir haben es vorhin schon gesagt, die Gladbacher, die haben verloren. Das andere Spiel hier, das Spiel des Spieltags, Dortmund gegen Schalke, sehen wir uns noch auf. Machen wir erstmal Gladbach gegen Stuttgart. 1-0 für die Stuttgarter. Ja, und du hast vorhin schon gesagt, eine Mannschaft, wo man geglaubt hat, die können gar nicht mehr gewinnen. Ja, Hannover 96 hat gewonnen. Und die Stuttgarter, die tun es auch 1-0.
Unfassbar. Das ist das nächste Spiel, wo ich mir die Augen gerieben habe und es nicht fassen konnte. Was für eine Chancenverwertung von beiden Teams. Habe ich Chancen auf beiden Seiten gesehen. Uiuiuiui. Player da 1 gegen 1 gegen Zieler, kann da rüber spielen, kann sogar JJ über ihn machen, wenn er will, und schießt Zieler da gegen seinen rechten Fuß. Ist nur eine Szene von vielen. Und Stuttgart, ja, kann doch noch gewinnen mit dem neuen Trainer. Nico Willig hat da wohl die richtigen Worte gefunden bei den Stuttgartern. Und Donis hat den Weg ins Netz gefunden. Gratulation an Stuttgart, habe ich so nicht erwartet. Und das bringt wieder ein bisschen Spannung unten hinein, denn Stuttgart hat jetzt 24 Punkte und es sieht alles nach dem Relegationsplatz aus. Aber die zweite Liga, wo wir auch noch mal ein paar Worte gleich verlieren werden, ist ja spannender denn je, wer da auf dem Relegationsplatz sein wird. Deswegen, das ist auch noch mal ein Thema, worauf ich mich freue, die Relegation Stuttgart gegen, Riesenfragezeichen.
Ja, das wird natürlich auch eine Sonderfolge dann geben von uns. Da wird die Folge dann voll konzentriert auf die Relegationsspiele. Das wird geil, das wird heiß. Und die Stuttgarter, die werden wohl dabei sein. Also wir können uns schon mal so ein bisschen mit dem Stuttgarter Kader nochmal im Detail auseinandersetzen, wie man immer so schön sagt. Und du hast gesagt, neuer Trainer. Und wie bitter muss das sein für Markus Weinzierl, der ja noch an die Wende geglaubt hat. Ja, im ersten Spiel ohne ihn, da läuft es direkt. 3 Punkte in Heimsieg gab es auch schon lange nicht mehr in Stuttgart. Das tut natürlich super gut. Und der Trainer, der Neue, der hat es angesprochen, der Willig, der hat gesagt, das ist eine ganz klare Relegationsmission, die er hat. Er ist hier, um die Klasse zu halten und dann wird er wieder im Jugendbereich arbeiten. Macht da ja einen Bombenjob mit der A-Jugend, steht da auch auf Tabellenplatz 1. Deswegen, ja, sehr interessanter Mann und scheint das direkt gemanagt zu haben. Also okay, Gladbach ist vielleicht nicht gut drauf, aber gegen ein Team aus der Spitzengruppe dann so einen wichtigen Dreier einzufahren, das ist schon à la Bonheur.
Hat direkt ein Wort etabliert, den Relegationspokal. Es geht um den Relegationspokal, Stefan. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber jetzt weißt du es. War mir neu, dass es bei der Relegation auch einen Pokal gibt, deswegen geil.
Ja, das ist wie bei FIFA, da kannst du einfach Wettbewerber stellen. Dir einen Pokal aussuchen, weißt du, und so hat er sich das auch gedacht, nehme ich das mal mit rüber, vielleicht haben seine Kinder das auf der Playstation gemacht. Ja, Übergänge können wir heute anscheinend nicht, aber jetzt probieren wir es nochmal. Hoffenheim gegen die Wölfe, ja, da ging es natürlich direkt um die Qualifikation für die Euroleague, Mert, und da haben die Wölfe einen großen Schritt gemacht, auswärts bei der TSG. Die da hätten nochmal Richtung Champions League einen Riesenschritt machen können. Aber die verlieren zu Hause 4-1. Und das hat mich zum Augenreiben gebracht. Und nicht aufgrund der Allergie, die sich jetzt hier in den letzten Tagen wegen des erhöhten Pollenflugs bemerkbar macht. Nein, denn ich konnte es nicht fassen. 4-1 auswärts. Und dann haben die Wölfe ja losgelegt wie die Feuerwehr in der zweiten Halbzeit. Und natürlich mittendrin Wout Weghorst.
Ja, unfassbar. Fing alles so gut an für die TSG, ging schnell in Führung durch Schorlei und dann gab es nochmal einen Elfmeter, aber Kramaric verlädt den Torwart und findet leider nur den Weg zum Pfosten und verschießt. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt in der Partie. Wolfsburg, muss ich sagen, hat mich beeindruckt. So ein bisschen Überraschung, so eine Wundertüte. Die Wolfsburger haben immer mal wieder geile Spiele mit drin und dann auch wieder Spiele, wo du denkst, okay, alles klar. William, wo ich ein paar Spiele von ihm gesehen habe, dachte, uiuiui, passt das alles so, wie der junge Mann spielt, hat ein überragendes Tor gemacht. Und Weghorst hast du angesprochen, haben wir auch oft genug angesprochen, überragender Typ, macht da eine Riesensaison in Wolfsburg. Wenn die den halten, dann wäre das schon mal wichtig. Ich glaube, mittlerweile 14 Saisontore und das ist bei der Mannschaft wie Wolfsburg sehr beachtlich und es bringt wieder Spannung um die Plätze, um die Euroleague.
Richtig, und ein alter Trainerfuchs, Louis van Gaal, der hat mal gesagt, das war ein Spiel Tod oder Gladiolen. Und genau das war es nämlich wirklich. Und dann nach dem 1:0 Rückstand in der 9. Minute so zurückzukommen wie die Wölfe, stabil zu bleiben, sich dann nicht noch einzufangen, weil man ein bisschen hektisch wird, das ist wirklich ganz, ganz stark. Und deswegen spielen sie da wirklich noch eine gewichtige Rolle. Und ich wünsche es Bruno Labbadia irgendwie auch ein bisschen, dass er da zum Abschied noch die nötigen Punkte einfährt, um da vielleicht noch mit reinzuschnuppern und in der Euroleague dann die Wölfe zu übergeben. Wäre für seine Vita, denke ich mal, auch nicht so schlecht. Und hat Wolfsburg wirklich auch wieder von der Spielweise her ja, viel attraktiver gemacht als noch seine Vorgänger. Ja, ein Spiel, was auch sehr attraktiv war und das hat man vorweg vielleicht auch nicht so erwartet, war die Partie, die ist eben gerade zu Ende gegangen. Können wir ruhig so sagen. Der 1. FC Nürnberg gegen Bayern München 1:1. Mert, was sagst du dazu?
Also was für ein Spieltag, ganz, ganz komisch irgendwie. War irgendwie Gegenteil-Spieltag. Hannover gewinnt, Stuttgart gewinnt. Dann ging es um die Tabellenspitze, über das zum Derby kommen wir nochmal, aber können wir schon mal vorwegnehmen. Schalke gewinnt und Nürnberg hatte ganz lange 1:0 geführt, sah so aus, als ob sie nochmal Hoffnung schüren könnten bei den Dortmundern. Pereira brachte die Nürnberger da in Führung und Gnabry glich dann in der 75. aus, guter Pass da von Coman, aber eine ganz, ganz seltsame Szene, die ich da beobachtet habe. Und zwar in der 57. wurde James Rodriguez eingewechselt und in der 72. Kam er wieder runter. Und es sah jetzt nicht so aus, als wäre er verletzt oder sonst was. Und wer die Situation da um James Rodriguez ein bisschen beobachtet bei den Bayern, ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komische Situation. Soll irgendwie zurück zu Real Madrid, ist unzufrieden. Gab ja schon Stress mit Kovac in der Hinrunde. Und ja, weiß ich nicht, so ein überragender Fußballer. Und findet da irgendwie keinen Anschluss bei Bayern, schon seltsam.
Ja, ganz, ganz komisch, das hast du richtig formuliert, denn in der 57. rein, 72. raus, ich habe ein paar Fehlpässe von ihm gesehen, aber ihn deswegen dann so schnell wieder auszuwechseln, ist ja dann doch erschreckend. Also ich sehe hier auch nichts von der Verletzung, also habe jetzt nochmal geschaut, ob hier im Nachhinein irgendwas steht, dass er angeschlagen war oder. Habe ich jetzt nichts gefunden. Alfonso Davies kam dafür rein. Und er hat sich so ein bisschen unglücklich eingefügt, Mert, denn in der 90. hat er eine gelbe Karte noch bekommen für einen Ellenbogencheck im Strafraum gegen Mark Reiter. Und da gab es nämlich noch einen Elfer für die Nürnberger. Aber den hat Tim Leipold, ja, letzte Woche haben wir es gesehen, Hanno Behrens verschossen gegen Schalker, wo möglich ein Dreier möglich war für die Nürnberger. Und ja, heute verschießt Leipold das Ding in der Nachspielzeit. Und Ulreich zwar in der richtigen Ecke, aber der Ball geht gegen den Innenpfosten und dann wieder raus. Ja, und das können natürlich ganz, ganz bittere Punktverluste jetzt sein für die Nürnberger. Denn in der Tabelle steht man jetzt 4 Punkte hinter dem VfB und muss jetzt so ein bisschen zittern und bangen, dass man irgendwie noch die Relegation eintütet. 5 Punkte sogar.
Schon überraschend, dass Hanno Behrens keinen Elfmeter mehr schießen darf anscheinend. Bitter. Auf jeden Fall, wenn man es so sieht, hätten die Nürnberger 6 Punkte mehr. Denn die 3 Punkte in der 90. heute wären krass geworden. Und dann gegen Schalke. Und dann hätte man nochmal auf Stuttgart richtig Druck aufgebaut.
Vorbeigezogen sogar.
Ja, genau. Und wie schon öfter mal angesprochen bei Nürnberg, die treffen einfach das Tor nicht, die haben keinen richtigen Knipser und da fehlt dann auch wahrscheinlich die letzte Qualität, um da wirklich nochmal die 3 Punkte dann immer mal wieder einzufahren, vor allem in solchen Spielen, wo es eng wird, braucht man nochmal jemanden, der vielleicht den Unterschied macht und gerade das fehlt Nürnberg und das sieht man leider auch in der Tabelle. Platz 17 mit 19 Punkten und sehr Hoffnung habe ich tatsächlich nicht mehr.
und vielleicht auch mal das Ganze über die Zeit zu bringen. Wenn man schon führt gegen Bayern, das dann irgendwie durchzustehen und das dann doch über die Zeit zu bringen, das Ergebnis. Ja, dafür fehlt dann doch ein bisschen Qualität, das muss man sagen. Und deswegen wird es wohl oder bitter so aussehen, dass die Nürnberger wieder runtergehen. Sehr schade, Club sehr sympathisch, immer viel Leidenschaft drin, viel mehr als jetzt zum Beispiel bei Hannover 96. Und deswegen ist es schon verwunderlich, dass sie da doch nur einen Punkt mehr haben als die Hannoveraner. Aber gut, ja, ein Punkt mehr, den haben die Bayern jetzt am Wochenende vor den Dortmundern gehabt und sind mit diesen Punkten ins Spiel gegen Nürnberg gegangen. Aber es gab jetzt nur einen mehr und das hat natürlich die Dortmunder dann doch nochmal ein bisschen gefreut nach der Niederlage gegen Schalke, die so sicherlich nicht einkalkuliert war und nicht nur, dass sie das Derby verloren haben und damit natürlich ja, die Vorherrschaft im Pott jetzt so ein bisschen suffisant an die Schalker überging. Man hat auch Marco Reus verloren für die nächsten Wochen in der Bundesliga.
Unfassbare Partie. Erstmal Ehrenmann-Aktion der Woche an ARD und Sky in Kooperation, dass sie dieses Derby im Free-TV gezeigt haben. Und die hätten sich kein besseres Spiel aussuchen können, weil es ging wirklich heiß her. Dortmund gut in die Partie gekommen, waren wirklich griffig, waren auch insgesamt, hatten viel mehr Ballbesitz, waren spielerisch auch viel, viel besser als Schalke, viel überlegener, gehen da in der 14. Minute durch Mario Götze in Führung, Sancho mit einem überragenden Ball und dann nahm das Ganze ein bisschen komische Seiten an sich. Ein Handelfmeter aus dem Nichts, wo ich dachte, okay, was ist jetzt los, pfeift ab und geht zum Bildschirm und pfeift dann Elfmeter. Ganz, ganz komisch und das war so der Knackpunkt. Das berühmte Momentum, Stefan, ist dann gekippt und zwar zur Seite von Schalke 04. Kalle Jüri macht ihn eiskalt rein und ein paar Minuten später dann gehen sie sogar 2-1 in Führung durch Sané und dann zweite Halbzeit ging es genauso komisch weiter für Dortmund. Zwei völlig berechtigte rote Karten an Marco Reus und Wolf. Bei Marius Wolf muss man sagen, der macht ja alles nach, was Reus macht. Also fahren ohne Führerschein, rote Karte im Derby, der macht ja alles nach, was Reus macht. Unfassbar. Und da muss man sagen, Schalke, dann noch bitterer, direkt nach der roten Karte, Kalogiri kennt keine Gnade, nach Reus Foul haut ihn dann so in Knick und dann 3-1 und dann war das Spiel eigentlich schon gegessen. Dortmund kommt dann nochmal ran mit 3-2, aber am Ende dann nochmal den Deckel raufgesetzt, da die Schalker, muss ich sagen, habe ich so auf keinen Fall erwartet.
Ja, also ich merke schon, du warst richtig drin im Spiel.
Ich war richtig drin im Spiel. Emotionen
haben sich ja gerade noch bei dir überschlagen. Das hast du auch gut gesagt mit dem eiskalten Daniel Caligiuri. Der ist wirklich der Einzige bei Schalke in dieser Saison, der mir immer wieder gut gefällt. Und das 3-1 macht er wirklich brutal den Freistoß. Hätte auch eine Chance gehabt zum Tor der Woche, aber wir haben uns ja für Kenan Karaman entschuldigt. Aber Marco Reus, ja, der geht vom Feld, hat die rote Karte, Mert, ist sauer, schlägt dann nochmal gegen die Decke beim Kabineingang und auf dem Weg wahrscheinlich noch in die Kabine hört er dann, wie die Schalker-Fans dann jubeln und der Rest im Stadion verstummt. Das muss natürlich besonders bitter gewesen sein. Und er fehlt natürlich den Dortmundern jetzt in den nächsten Wochen. Das ist natürlich schon dramatisch, denn Joachim Watzke hat gesagt, ohne Marco Reus ist es wie Barcelona ohne Messi. Und so ähnlich sehe ich das auch aktuell, denn ohne ihn geht wirklich nicht viel. Und ich weiß auch nicht, warum Paco Alcácer erst wieder in der 56. eingewechselt worden ist. Natürlich sagt man jetzt Mario Götze, er macht einen super Kopfballtor oder richtiger Mann an der richtigen Stelle da, aber warum spielt Paco Alcácer wieder in so einem Spiel nicht? Ich verstehe es nicht.
Ja, da sind einige Fragezeichen unterwegs in Dortmund. Kann ich dir auch nicht erklären, warum Paco Alcácer da nicht gespielt hat.
Schade.
Ein Riesenfragezeichen hatte ich, wie gesagt, auch bei der Elfmeterentscheidung. Da würde mich mal jetzt ganz interessieren, was du zu der Situation sagst. Ich hatte eine heiße Diskussion auf Instagram mit ein paar Followern und da war das Grundtenor eigentlich so, dass man sagt, ja, berechtigter Elfmeter, gepfiffen, aber ich sehe das ein bisschen anders, aber du kannst ja nochmal erstmal deine Meinung kundtun.
Ja, erstmal muss ich unserem Zuhörer natürlich die Meinung von Lucien Favre nochmal kundtun. Der hat gesagt, diese Regel ist der größte Witz und macht den Fußball lächerlich. Und hat dann die Worte direkt an den Herausgeber oder ja, den Ideengeber für diese Regel gerichtet und hat gesagt, es ist lächerlich, sie haben noch nie Fußball gespielt, sie haben keine Ahnung vom Fußball. Ja, die Hand braucht man, um das Gleichgewicht zu halten, am Körper, also die Arme, und deswegen kann er das überhaupt nicht verstehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin genervt von diesen ganzen Diskussionen und dann läuft er wieder zum Bildschirm und dann entscheiden sie doch noch falsch. Also ist mir wirklich, ja, es hat einfach einen Beigeschmack und es nervt. Und anscheinend ist die Qualität der Schiedsrichter noch nicht da oder ist es noch nicht ein richtiger Leitfaden geschaffen. Aber das ist einfach schade. Unter der Woche war es ja auch beim DFB-Pokalspiel so, dass dann da hin und her diskutiert wird und jeder hat ja doch wieder eine andere Meinung. Also es ist wirklich einfach nervig. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel natürlich gesehen, ich kann mich jetzt aber gar nicht mehr so richtig, weil das Spiel war so turbulent. Wie war denn die Szene? Wer hat denn da den Ball an die Hand bekommen?
Da kam eine Flanke rein und Embolo wollte abschließen und Julian Weigel war relativ nah dran und hat so ein ausgestreckten Bein und natürlich dann in der Bewegung die Hand auch ein bisschen
dreht
weg.
Dreht sich dann so weg.
Dreht ne? sich so dreht dann sich weg, weg und kriegt den Ball auch an die Hand. Aus also kürzerer Entfernung geht nicht. Und aus dem Spiel heraus hat auch sich keiner beschwert von den Schalkern. Das zeigt auch natürlich wiederum so, dass die Spieler ein Gefühl dafür hatten, okay, da kann man jetzt keinen Handelfmeter pfeifen, beziehungsweise haben das gar nicht wahrgenommen. Und so eine ähnliche Szene gab es ja auch bei den Bayern gegen Düsseldorf, wo Mats Hummels dann den Ball an die Hand gekriegt hat. Ja, also ich muss sagen, jeder, der Fußball gespielt hat und ein bisschen Gefühl für den Körper hat und für die Bewegung, also manche Sachen darf man einfach nicht pfeifen. Auch wenn die Regel sagt, jedes Handspiel wird irgendwie gepfiffen, weiß ich nicht, das kann man nicht machen. Da habe ich schon oft genug gesagt, dann gehe ich ja im Strafraum nur noch auf die Hand und versuche jede Flanke da an den Körper von dem Gegenspieler zu bekommen, in der Hoffnung, der geht irgendwie an die Hand und ich kriege einen Elfmeter.
Was bei dir natürlich trotzdem sich schwierig gestalten würde, weil deine Streuung natürlich...
Ja, gerade deswegen vielleicht effektiv. Aber das sind so alles Dinger, wo ich sage, ja, nicht jede Situation, wo der Ball an die Hand geht, muss man zwingend pfeifen, weil manche Sachen kann man einfach als Verteidiger, kannst du nichts machen. Also was willst du machen? Willst du den Händen, dann nimm schon genug Verteidiger die Hände auf den Rücken oder machen da komische Bewegungen, wo ich denke, Digga, das kann es nicht sein. Und dann ein Spiel so entscheidend zu beeinflussen, ist einfach auch nicht richtig. Und das hat sogar ein bisschen Einfluss auf die Meisterschaft genommen, wenn man so will. Ja, das macht, also hat alles keine Hand und Fuß, dieser Videobeweis und die Regelung. Ich kann damit nichts anfangen.
Hand hat's doch. Ja, also in Minute 18 dann der Ausgleich kurz nach der Führung. Und das hat natürlich den Spielverlauf ja auf den Kopf gestellt. Vorher haben die Dortmunder das Spiel gemacht, hatten alles in der Hand und hat den Schalkern wieder Leben eingehaucht. Und wer da wirklich stark performt hat, ist Serdar mit der Nummer 8 bei den Schalkern. Suat Serdar, wirklich eine sehr, sehr gute Partie von dem jungen Mann. Wurde da so oft gefoult, haben wir ja schon gesagt, von Reus und auch Wolf. Aber ja, steht da immer wieder auf und hat wirklich ja, einen super Job gemacht für sein Team. Und dann trifft sogar Breel Embolo am Ende noch. Ja, und das ist natürlich für die Dortmunder ein ganz, ganz bitterer Spieltag gewesen.
Und zack, hat Schalke eine super positive Saison. So leicht geht's manchmal.
Schon wurde das gedreht, aber ganz positiv wurde das Ganze nicht abgeschlossen von Huub Stevens. Er hat sich auf der Pressekonferenz fürchterlich darüber aufgeregt, ja, wie in der letzten Woche über den Torwart der Schalker gesprochen wurde, über Nübel. Denn da gab es ja Gerüchte, dass die Bayern da dran sind. Und Sven Ulreich hat sich ja auch geäußert, hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. Manuel ist die absolute Nummer 1, dass ich Nübel dann auf die Bank setzen möchte. Und Uli Hoeneß hat gesagt, ach, mit Sachen unter 25 Millionen, da beschäftige ich mich gar nicht. Das macht der Sportdirektor, da müssen Sie Hasan Salihamidžić fragen. Und das, ja, hat Huub Stevens gar nicht gefallen. Und daraufhin haben dann Karl-Heinz Rummenigge und Schneider, der Sportvorstand, der neue, der Schalker, telefoniert und gesprochen. Und Karl-Heinz Rummenigge hat den Schalkern versichert, dass er da Verzeihung, für keinen Streit sorgen möchte. Mert, bitte weiter.
Ja, geil, geile Antwort davon, Uli Hoeneß, hat mir gefallen, sehr süffisant. Aber mal ganz abgesehen von der Art und Weise, ob das geht oder nicht, ist Nübel einer für Bayern? Also bei aller Liebe.
Hör mir, darüber spreche ich jetzt mit dir nicht. Tut mir leid, also da machen wir weiter.
Also für mich auf jeden Fall kein Kandidat für Bayern, aber anscheinend schon. Und ja, Huub Stevens hat sich da geäußert. Der ist ja immer mal ein bisschen grantig drauf, der Mann. Auch legt sich immer gerne mal mit den Reportern an. Diesmal mit den Bayern. Ja, weiß nicht. Dazu habe ich nicht so richtig eine Meinung.
Also langweilig wird es nicht mit Huub. Und ja, er scheint den Job da eingetütet jetzt zu haben. Also seine Aufgabe erfüllt zu haben, das wollte ich sagen. Den Klassenerhalt, den Schalkern gesichert. Und auch da wird es ein spannender Sommer, wenn ein neuer Trainer kommt. Wie das dann alles anläuft, Transfers etc., all das, darüber werden wir mit euch sprechen. Damit sind wir durch mit dem Bundesligaspieltag, Mert. Aber du hast es vorhin schon gesagt, die zweite Liga, auch ein bisschen interessant gerade. Denn da ist natürlich das Aufstiegsrennen eingeläutet. Und da gab es so ein bisschen, ja, jetzt nach dem Spiel kamen so ein paar Details raus beim HSV. Die haben nämlich bei Union Berlin verloren. Und dann ist der Trainer Wolf in der Kritik und musste sich da aber nicht nur zum Spiel äußern, sondern auch zu der Suspendierung von Lewis Holtby.
Ja, für mich völlig überraschend. Da habe ich gar nicht mitbekommen. Erst wo die Meldung kam gerade. Lewis Holtby
Du meinst die Meldung von mir zu dir.
Richtig, richtig. Ja, Lewis Holtby suspendiert, hat irgendwie den Trainer gebeten, zu Hause zu bleiben, weil er
nicht in der Startelf war.
Weil er geahnt hat, ich spiele nicht, kein Bock dann nach Berlin zu fahren, ich bleibe lieber zu Hause, Trainer, wie sieht's aus? Und ja, das hat ihn veranlasst, dann Lewis Holtby zu suspendieren, trainiert wohl dann jetzt zukünftig mit der zweiten und ja, ganz komische Geschichte da mit Holtby.
Er merkt, und dann hatte er nicht nur den Trainer gefragt, ob er zu Hause bleiben kann, sondern eine halbe Stunde später, nachdem er dann in der Sauna war oder was, oder im Ermüdungsbecken, da hat er dann nochmal die Rolle rückwärts probiert. Ja, war dann wohl doch eher ein Purzelbaum, denn das fand der Wolf gar nicht lustig. Und hat gesagt, du, das haben die anderen Spieler jetzt auch schon mitbekommen und das wird jetzt nichts mehr. Du bleibst auf jeden Fall zu Hause. Denn Holtby wollte doch noch mit. Ich weiß nicht, vielleicht hatte er jetzt eine attraktive Möglichkeit, da seinen Abend in Berlin zu verbringen und wollte dann doch mit. Vielleicht das Nachtleben oder was war da interessant. Auf jeden Fall ist er jetzt suspendiert und es gibt für ihn auch kein Zurück mehr. Es heißt von Sportdirektorseite von Becker, dass kein Auftritt mehr geben wird für Lewis Holtby für den HSV und dass dieses Verhalten ja komplett missbilligt wird und damit ist das Kapitel erledigt. Aber man hält am Trainer weiterhin fest, den stellt man nicht in Frage. Aber da gibt es ja in der zweiten Liga einen Verein, der das genau anders tut, nämlich der 1. FC Köln. Die haben Markus Anfang entlassen, obwohl sie mit 5 Punkten an der Tabellenspitze stehen, bei noch 3 auszustehenden Spielen.
Richtig, richtig. Unfassbare Bilanz, hat 31 Spiele, 18 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen, 49 Punkte gesammelt, 76 Tore geschossen. Das ist Höchstwert. Und Tabellenführer. Und jetzt entlassen. Also was ist da denn los? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Vor allem da, wo man auch weiß, mit der Situation mit seinem Papa, der da einen Herzinfarkt erlitten hat. Und weiß ich nicht, ey. Das muss man doch als Trainer, wie wenig Kredit hat er denn gehabt, ey?
Ja, Mert, und das kann ich dir ganz einfach erklären, woran das liegt. Denn da gibt es natürlich jemanden, der da was zu sagen hat im Verein. Und das ist Armin Fee. Und wie wir alle wissen, ist Armin Fee jemand, der ist auch öfter mal mit dem falschen Fuß aufgestanden. Hat da immer schlechte Laune und hatte da wahrscheinlich auch eine andere Meinung über viele Sachen. Hat in der Saison oft genug schon verbale Spitzen gegen Markus Anfang gebracht. Das wird dem Trainer nicht gerecht, muss ich sagen. Und auch der Trainer Markus Anfang, der Ex-Trainer, der Kölner, ein schönes Statement zum Abschied gemacht. Sehr professionell, auch schon sehr gefasst und hat sich von den Kölnern verabschiedet. Findet es sehr schade natürlich, aber wünscht dem Verein nur das Beste und ist sich sicher, dass die Mannschaft das auch schafft. Ja, finde ich sehr, sehr schade, dass es im Profifußball wirklich gang und gäbe ist und dass da so mit einem verdienten Trainer in der letzten Saison umgegangen wird. Denn ja, es war vor der Saison ja nicht so abzusehen, dass die Kölner so durchmarschieren. Und nur wenn man jetzt mal ein paar Spiele verloren hat, ich meine, man hat 5 Punkte Vorsprung mehr. Und so wie die anderen aktuell spielen, siehe HSV, wird man den Aufstieg da auf jeden Fall eintüten. Die Paderborner sind jetzt auf Platz 2 gerutscht durch dieses Wochenende, durch den Sieg und durch ein 3-1 zu Hause gegen Heidenheim und bringen den HSV mächtig ins Schwitzen. Und das wird hier in den nächsten Wochen schön spannend. Denn man muss noch mal, eins muss ich so sagen, der HSV mit diesem Etat auf Platz 4, das ist wirklich eine Beleidigung für den Profifußball.
Unfassbar, unfassbar, HSV, ey. Ja, aber da wären wir wieder beim VfB Stuttgart und bei der Relegation. Und ich persönlich würde es ganz gerne sehen, dass VfB Stuttgart gegen HSV in der Relegation spielt. Aber Stand jetzt ist Union Berlin auf Platz 3 durch das bessere Torverhältnis. Beide 53 Punkte, das wird richtig spannend die nächsten Wochen. Und ich glaube tatsächlich, dass HSV so schwitzen wird, dass es nicht reichen wird am Ende. Auch wenn ich persönlich wollen würde, dass sie in die Relegation gehen. Aber ich sehe HSV spielerisch einfach nicht so stark, dass es am Ende reicht.
Ja, das sehe ich auch. Also die Truppe um Hannes Wolf hat in den letzten Wochen doch von ihren spielerischen Ansätzen abgelassen. Da ist wirklich wenig Qualität momentan zu erkennen. Es ist so ein bisschen der Wurm drin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht haben die, hat Erzgebirge Aue da mal den Holzmichel mitgebracht und deswegen ist da jetzt so ein bisschen Holzwurm hier im Getriebe. Ich weiß es nicht mehr. Geil, ey. Wusste, da lachst du. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt auf den HSV. Würde uns beide natürlich gerne bei der Relegation im Stadion sehen. Wir waren ja damals auch schon mal Hannover 96 gegen Hamburger SV im Stadion. Die haben es ja da geschafft, die Hamburger. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Würde ich gerne sehen gegen Stuttgart. Aber jetzt werden wir mal wieder ein bisschen professioneller. Ja, gehen wir kurz zum französischen Pokal. Der wurde gespielt am Wochenende. Und nach 2-0-Führung, Neymar hat getroffen zum 2-0. Ja, gab es dann doch noch im Elfmeterschießen eine Niederlage und daraufhin emotionale Ausbrüche auf Seiten der Spieler von Paris Saint-Germain. Da wurde sich gegenseitig nämlich ein bisschen angegangen in der Presse.
Unfassbare Szene. Ja, erstmal zum Spiel muss ich sagen, fing alles geil an. Neymar und Dani Alves, was für ein Treffer von Dani Alves. Kriegt da die Ecke, zieht Volley ab, überragendes Tor. Das 2-0 auch überragend. Wird durchgesteckt auf Neymar, der chippt über den Torwart und alles sieht so aus, als ob es den gewohnten Gang geht. Aber nicht mit Start rennen, die kamen wieder zurück. 2-2 Verlängerung, dann Elfmeterschießen. 6-5 haben sie das Ding da eingetütet. Glückwunsch. Und ich habe mitbekommen, dass Ben Arfa sich tatsächlich geäußert hat. Und hat gesagt, ja, Paris Saint-Germains Auftreten ist immer ein bisschen arrogant und haben einige Spieler schon verbrannt, aber Rache wird am besten kalt serviert. Und hat damit seinen Pokal in die Kamera gehalten. Fand ich frech, aber frech finden wir beide ja immer gut. Und dass die Spieler untereinander sich anmachen, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass Neymar ein kurzes, kleines Problem hatte mit einem Fan.
Ja, dann kläre ich da gleich nochmal auf, Mert. Allerdings zu hartem Ben Arfa muss ich natürlich auch noch was loswerden. Der wurde in den letzten Jahren ja also mehr links liegen gelassen als du von einem besagten Jugendtrainer, Jörn Großkopf. Also keine Spielminute bekommen bei Paris Saint-Germain, hat dann den Verein im Nachhinein nochmal verklagt auf Bonuszahlung. Also da ging es mächtig ab zwischen den beiden Parteien. Und natürlich, ja, wie der Fußball die Geschichten immer so schreibt, kommt der dann und gewinnt den Pokal gegen die Pariser. Für ihn natürlich Genugtuung, deswegen auch seine Aussagen. Und der hat auch gesagt, Christian Rabiot, mit dem wurde auch nicht gut umgegangen. Der wird Paris auch nochmal wehtun in der Zukunft. Ja, also schon ein paar kleine Spitzen gegen den Ex-Club. So, ja, jetzt kannst du erstmal erzählen, was war los mit dem Fan? Das habe ich nämlich nicht gesehen. Und dann erzähle ich dir nochmal was zu Neymar.
Okay, ja, nach der Partie ging es dann zu den Medaillen und da geht man ja so die Tribüne hoch und da haben natürlich die Fans mit den Handykameras raufgehalten und da gab es wohl einen Fan, der ein bisschen frech wurde, hat Neymar und Co. angemacht und Neymar hat sich das nicht auf sich sitzen lassen und hat dann die Kamera quasi so von der Hand ein bisschen runtergeschlagen und hat gesagt, also hat dann so gesagt, was ist denn und so, was ist dein Problem? Und dann gab es kurz eine Schelle, so einen Nackenklatscher, wollte ihn wohl im Gesicht treffen, trifft ihn nicht ganz, trifft ihn dann nur noch so ein bisschen auf der Schulter. Dann kam schon die anderen Spieler dazwischen. Ja, also eine große, Neymar hat seine Nerven da nicht mehr im Griff gehabt auf jeden Fall, war mächtig sauer und wurde ein bisschen handgreiflich.
Ja, und das passt dann auch zu seinen Aussagen danach im Interview. Denn er hat gesagt, die jungen Spieler sind ein wenig verloren. Sie hören nicht zu. Die Erfahrenen geben ihnen Ratschläge und sie erwidern etwas. Der Trainer gibt seine Anweisungen und sie erwidern etwas. Wir haben Erfahrung und das müssen sie respektieren. Und dann wurde er nämlich auch noch auf Kylian Mbappé angesprochen. Und selbst der hat eine Spitze abbekommen. Und er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Aber er ist noch sehr jung. Er muss noch wachsen und viel lernen. Aber nicht nur er, sondern wir alle. Man munkelt ja, es gibt so eine zweite Kabine bei PSG, also die Europäer und die Brasilianer haben sich da wohl so geteilt und mittendrin natürlich Thomas Tuchel, der das probiert zu vereinen, aber in den letzten Wochen geht es da ja immer wieder drunter und drüber. Wir haben es ja besprochen gehabt, dass Thomas Tuchel ja auch im Kabinengang von Al-Khalifi nicht beachtet wurde und genauso scheint das jetzt auch in der Kabine abzugehen. Da scheinen sich zwei Lager gebildet zu haben. Und das ist natürlich gefährlich für die neue Saison. Da muss man auf jeden Fall vermitteln, denn Neymar wird natürlich damit noch mal ein bisschen das Feuer geschürt haben in der Kabine.
Das erklärt dann natürlich auch die Aussagen unter der Woche von Neymar, der gesagt hat, ich möchte gern mit Eden Hazard zusammenspielen. Er ist ein besonderer Spieler, er spielt ein bisschen so wie ich und wir würden den Gegnern für viel Unruhe sorgen. Das erklärt dann natürlich die Aussagen um Mbappé und alles. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, muss man festhalten, PSG, diese Saison deutlich zu wenig. Wir haben Tuchel gelobt, wie er das managt. Aber gegen Ende der Saison muss man sagen, kein Soll erfüllt, außer die Meisterschaft, so gesehen. Nur die Meisterschaft mit so einer Truppe, mit so viel Etat, mit so vielen Millionen. Da wird bestimmt sich einiges tun im Sommer und ich frage mich, ob da Neymar dann bleiben wird. Wurde ja schon angekündigt, 10 Spieler stehen auf der Streichliste, darunter Gigi Buffon, Julian Draxler, unser Freund Erik-Maxim Choupo-Moting und Co. Bin ich gespannt drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird der heißeste Transfersommer aller Zeiten, dem prophezei ich. Und da werden wir sehr viel Spaß mit euch haben. Was gibt's sonst noch? Was hast du noch auf dem Zettel, Matt? Ich meine, Premier League wurde gespielt, beide Spitzenteams haben gewonnen. Und hast du noch was?
Ich habe hier noch zwei Themen. Und zwar Barcelona hat die Meisterschaft eingetütet. Da nochmal Gratulation an Lionel Messi, wurde eingewechselt und hat das Ding dann klar gemacht. Sagt man das so auf Spanisch, ja?
Wahrscheinlich.
Und Meister ist auch Juve schon und die hatten ein Spiel gegen Inter Mailand und da muss ich natürlich nochmal die Zeit hier erwähnen. Cristiano Ronaldo hat sein 600. Tor gemacht auf Clubebene, 450 für Real Madrid, 118 für Man U, 27 für Juventus und 5 für Sporting. Gratulation auch an ihn, heftige Zahlen, unfassbar der Typ. Und die Premier League hast du angesprochen.
Stopp. Oh. Schön zusammengefasst. War es denn so wie Zlatans 500. Tor? War es so spektakulär?
Ja, nicht ganz.
Aha, okay, kannst weitermachen.
Nicht ganz. Premier League, haben wir schon angesprochen. Liverpool souverän gewonnen. City mit einem Arbeitssieg. Aber ich möchte nochmal in die Championship, denn da müssen wir Norwich City gratulieren mit dem deutschen Trainer Daniel Franke. Der ist nämlich aufgestiegen. Der wird nächstes Jahr in der Premier League spielen. Und haben 2-1 spielen mit seiner Mannschaft, so wollte ich sagen. 2-1 gewonnen gegen Blackburn Rovers. Auch Glückwunsch an der Stelle. Und im Großen und Ganzen war es das, glaube ich. Ah, eins habe ich noch. Füllkrug wechselt zu Werder Bremen und hinterlässt in Hannover eine riesige Zahnlücke. Sportliche Lücke, natürlich.
Ja. Oh, Versprecher. der war nicht schlecht, Mert. Und dann habe ich natürlich auch noch, um das jetzt nochmal hier ein paar Infos reinzuhauen. Pal Dardai soll wohl dem ersten FC Köln soeben abgesagt haben. Oh. Heiß vom Gerüchtetisch. Hier serviert von meiner Chefköchin. Ja, hat wohl dem 1. FC Köln schon abgesagt. So, also, bei Norwich City. Ja,
da wollte ich noch mal reingrätschen. Also, wenn HSV Humor hat, dann werden sie jetzt Markus Anfang einstellen.
Du bist echt gewitzt. Da wären wir wieder am Anfang, Mert. Ja, gewitzt ist natürlich ein gutes Thema. Norwich City, kleine Anekdote noch. Wie viele Spieler man dann doch da kennt. Man kennt nicht nur den Torwart Tim Krul, der bei der WM ja so spektakulär im Tor für die Holländer vor ein paar Jahren beim Elfmeterschießen gehalten hat. Nein, Philipp Heise von Dynamo Dresden. Dann Felix Paslak, Ex-Borussia Dortmund. Tom Tribul spielt da tatsächlich, Mert. Wenn du dich an den noch erinnerst, war er mal bei Bremen früher. Ja, der spielt da. Dann gibt es noch Moritz Leitner, kennt man auch. Mario Vrančić, den kennt man auch, bei Paderborn gespielt.
Richtig.
Ja, in der ersten Liga, vorher Borussia 2. Ornel Hernandez, Mert, gegen den haben wir noch gespielt. Nämlich bei Eintracht Braunschweig, früher in der A-Jugend und dann auch im Profikader. Und der ist tatsächlich auch Stammspieler bei Norwich City. Und dann noch Timo Pukki, hat jetzt andere Haare als früher bei Schalke. Ja, aber doch so einige alte Bekannte. Und Marco Stiepermann, hätte ich fast vergessen, auch Borussia Dortmund. Also, ja, Legionäre haben die einige. Da im Kader Christoph Zimmermann, sehe ich hier auch noch deutsche Flagge. Sag mal, was ist da los? Tim Klose, auch beim VfL Wolfsburg gespielt. Mein Gott.
Ja, die haben sich also, da einiges zusammengebaut, zusammengekauft. Bin ich gespannt auf nächstes Jahr. Pukki hat diese Saison überragend da gespielt. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das nicht das mitbekommen hat. Hat überragende Werte da. Bin ich gespannt drauf. Auf jeden Fall so eine halbe deutsche Mannschaft, ähnlich wie Huddersfield, kann vielleicht eine ähnliche Geschichte werden.
Ja, wird interessant. Und satte 91 Punkte, das ringt einem dann doch den größten Respekt ab. Und haben solche Truppen wie Aston Villa, Leeds United, West Bromwich hinter sich gelassen, also völlig verdient aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch und damit schließen wir die Folge ab. Ich denke, sie war ereignisreich, so wie das Wochenende für Lewis Holtby an der Alster in Hamburg. Bisschen Eis essen und Radfahren, vielleicht den Marathon noch, ein paar Leute angefeiert beim Laufen. Ja, kann ja alles sein. Also, ich wünsche ein gutes Reinkommen in die neue Woche. Und freue mich auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt Podcast Monday. Und jetzt kriegt natürlich wie immer das Schlusswort mein kongenialer Partner. Ja, das darf natürlich nicht fehlen, Mert.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, checkt uns ab auf iTunes und auf Spotify. Bleibt aristokratisch und wir hören uns in der nächsten Folge.
Da muss ich nochmal reingrätschen.
Aha.
Ja, wie Marco Reus, ja, bei Suat Serda am Wochenende ein bisschen derber, Mert, mitten in deinen Satz nämlich rein. Und ja, diese Woche wird es auch nochmal ein Gewinnspiel geben. Das könnt ihr bei Instagram verfolgen. Da gibt es ein Haarpflegeprodukt zu gewinnen. Und ja, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr da vorbeischaut. Und ja, bis nächste Woche, Mert.
Ja, wer die Haare so haben wie Stefan, Augen auf bei Instagram und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Das wird schwer. Tschüss.